Bin ich nicht nur über diesen tollen Namen Jesus begeistert, bin ich auch über die tolle Konferenz, die hinter uns liegt am letzten Wochenende. Ich finde, wir hatten eine ganz arg starke Zeit. Menschen wurden berührt von Jesus, vom Heiligen Geist. Ich schätze den Ingolf einfach über die Maßen. So seine Nüchternheit gepaart mit der geistlichen Schärfe, die er mitbringt und auch diesem übernatürlichen Dienst, den er tut, das ist einfach überragend. Und ich freue mich einfach, dass ich selbst, wir selbst und auch als Gemeinde einfach so durch seinen Dienst gesegnet wurden. Vielen Dank auch an der Stelle einfach nochmal an alle, die dazu beigetragen haben, dass die Konferenz gelingen konnte. Das waren so viele helfende Hände auch im Vorder- und im Hintergrund. Und vielen, vielen Dank an dieser Stelle einfach nochmal an alle. Ja, ich bin ja dann direkt weitergefahren zur Gemeindekonferenz der EFG in Ludwigshafen und ich muss sagen, alles in allem hatten wir da auch eine richtig gute Zeit, wenn auch nicht nur spannungsfrei, weil wie das ist, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, zu dem man bisher vielleicht eine gewisse Distanz hatte auch, ging ja um den Heiligen Geist, um die Gaben des Geistes, um das übernatürliche Wirken, dann braucht es einfach ein bisschen Zeit, in denen man die Dinge einfach auch bewegen kann, aber die Leute, die da offen waren und wir haben mit ganz vielen Leuten gebetet, die sich einfach gewünscht haben, mehr von der Fülle des Heiligen Geistes in ihrem Leben zu erfahren. Und eine Sache hat mich ganz besonders gefreut, da habe ich mit einem jungen Mann gebetet und der sagt, oh, ich strecke mich schon so lange aus nach mehr von Gott und ich wünsche mir so auch diese Erfahrung der Geistestaufe zu machen, auch in Sprachen zu beten. Und dann habe ich gesagt, gut, dann lass uns dafür beten und ich bete dann einfach in Sprachen und wenn du das Gefühl hast, du kannst dich damit einklinken, es kommen Worte, dann sprich die einfach aus. Dann habe ich das gemacht und so nach 2 Minuten habe ich mal gelinst und dann habe ich gesehen, dass er ganz bewegt war, Tränen in den Augen hatte und dann habe ich gesagt, oh, hast du das Gefühl, da ist was passiert? Und dann sagt er, ja, ich kann jetzt zwar nicht in Sprachen beten, aber ich kann dein Gebet auslegen. Habe ich gesagt, wow, das heißt auch das erste Mal, dass ich für jemanden bete und die Geistestaufe und er kann sofort das Gebet, habe ich natürlich gefragt, was ich gebetet habe und es war einfach sehr bewegend und so sind ganz schöne Dinge einfach passiert und ich bin im Moment einfach total begeistert über das, was Gott tut, für uns als Gemeinde, aber auch für mich ganz persönlich. Ich freue mich so an den Türen, die Gott öffnet, an prophetischen Worten, die ich jetzt vor Jahren gekriegt habe, wo sich jetzt anfängt, eins nach dem anderen zu erfüllen. Ich sitze manchmal staunend daneben über Dinge, die im Moment passieren und denke, wow, das ist einfach so, so gut und ich bin Gott von ganzem Herzen dankbar. Ganz liebe Grüße soll ich auch von Werner ausrichten. Werner hatte die letzte Woche Urlaub und ist heute zu einem Dienst in Neustadt in der Gemeinde. Genau, wollen an ihn denken und ihn auch segnen für den Dienst, den er dort tut. Und bevor es losgeht, möchte ich gerne noch mal beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass in deinem Namen alle Kraft liegt. Und Jesus, alles, was wir tun, alles, was wir sind, soll dich groß machen, Herr. Ich wünsche mir, dass jeder, der unseren Gottesdienst besucht, dass er mitnimmt und erlebt, dass es um dich geht, Jesus. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen, unsere Ohren jetzt ganz weit aufschließt, dass dein Geist hineinsprechen kann, hineinwirken kann, was dran ist für jeden Einzelnen heute Morgen. Danke, dass du ein Gott bist, der uns kennt, der Gutes über uns denkt und der hier ist heute Morgen, um uns zu begegnen. Amen. Ja, wir sind ja in der Predigtreihe zum Markus-Evangelium von Jesus Leben lernen. Und auch unser heutiger Text schließt wieder direkt an diese Reihe von Streitgesprächen und Fragen zwischen Jesus und den führenden politischen und religiösen Gruppen in Jerusalem. Wir hatten es über dieses Gleichnis der bösen Weingärtner, es ging um die Frage nach der Steuer, es ging um die Frage des Lebens nach dem Tod und genau daran schließt unser heutiger Text an, aus Markus 12, die Verse 28 bis 34. Ein Schriftgelehrter hatte diesem Wortwechsel zugehört und war von der Antwort beeindruckt, die Jesus den Sadduzäern gegeben hatte. Er ging zu ihm hin und fragte ihn, welches ist von allen Geboten Gottes das Wichtigste? Jesus antwortete, dies ist das wichtigste Gebot. Hört, ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Darauf meinte der Schriftgelehrte: Richtig, Lehrer, das ist wahr. Es gibt nur einen Gott und keinen anderen außer ihm. Ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und seinen Mitmenschen so zu lieben wie sich selbst, das ist viel mehr wert als die Brandopfer und übrigen Opfer, die wir ihm bringen. Jesus sah, wie weise der Mann ihm geantwortet hatte und sagte zu ihm: Du bist nicht weit von Gottes Reich entfernt. Danach wagte niemand mehr, Jesus weitere Fragen zu stellen. Ich möchte noch mal kurz was zum Hintergrund sagen, in dem diese Gespräche, Fragen, Streitgespräche auch stattgefunden haben. Wir haben ja da besonders auch die Pharisäer, so eine der strengsten jüdischen und politischen Gruppierungen, die versucht haben, so das ganze Gesetz als den Willen Gottes zu erfüllen. Und es kommt bei ihnen zu einer Erweiterung von vielen Gesetzen, zusätzliche Regeln, zusätzliche Vorschriften, sodass sich das zur Zeit Jesu auf 613 Gesetze, Gebote, Verbote hochsummiert hatte. Und Jesus kritisiert die Pharisäer oft, weil viele von ihnen abgedriftet waren in eine rein äußerliche Gesetzeserfüllung, die nicht mehr geprägt war von einer echten Herzensbeziehung zu Jesus, sondern wo es nur noch um das äußerliche Einhalten von Regeln und Formen geht, losgelöst von dieser Beziehung, die Gott sich mit ihnen gewünscht hätte. Es geht darum, Anerkennung zu bekommen von Menschen und von Gott durch die eigene Leistung, durch das eigene Einhalten von Regeln und Vorschriften. Und in diese Zeit hinein, wo 613 Gesetze, Vorschriften, Regeln gab, stellt dieser Schriftgelehrte diese Frage nach dem wichtigsten Gebot. Und es war nicht unumstritten, weil wir finden, die Gruppe der Sadduzäer, die mehr in diese Richtung ging, also nicht alle Gebote sind gleich wichtig, es gibt welche, die sind wichtiger, welche, die sind nicht so wichtig, und die Pharisäer waren der Meinung, man muss alles ganz genau gleich halten und es ist total gefährlich, wenn man jetzt anfängt zu unterscheiden, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Also es war gerade eine heiße religiös-politische Debatte, in die diese Frage hineingestellt wird. Und in diesem Hintergrund stellt dieser Schriftgelehrte diese aufrichtige Frage. Wir haben es ja im Verlauf gesehen, dass manche Fragen auch unaufrichtig waren, dass sie Fangfragen waren, mit denen sie versucht haben, Jesus dran zu kriegen. Aber in diesem Fall lesen wir, dass er eine aufrichtige Frage gestellt hat nach dem wichtigsten Gebot. Wir lesen, dass er beeindruckt war von der Art und Weise, wie Jesus mit diesen Streitgesprächen umging und wie er die Fragen beantwortet hat. Und es ist interessant, weil das Erste, was Jesus tut, ist, dass er festhält, dass es nur einen Gott gibt und er der Herr ist. In eine Situation rein, wo es in den Völkern außenrum war, ganz normal war, viele Götter zu haben, viele Götter anzubeten, spricht Jesus diese Wahrheit hinein: Es gibt nur einen Gott und er ist der Herr. Und dann beantwortet er die Frage nach diesem wichtigsten Gebot: Ihr sollt Gott von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ich finde das außergewöhnlich, um bei meiner Mail von letzter Woche zu bleiben. Nicht nur der Heilige Geist ist außergewöhnlich. Ich finde, das, was Gott hier so wichtig ist, es ist außergewöhnlich. Wir glauben an einem Gott, dem es das Allerwichtigste ist, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben. Also, mich begeistert es. Ich finde, das ist außergewöhnlich. Wir glauben an einem Gott, dem es wichtiger ist als alle Regeln und Vorschriften und Dinge, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben. Eigentlich bräuchte man dazu gar nicht mehr so viel mehr zu sagen. Es wäre eine gute Aufgabe, euch nach Hause zu schicken, darüber nachzudenken. Aber da ihr eine Predigt erwartet, bekommt ihr auch eine. Es ist ihm das Allerwichtigste, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben. Das müssen wir wirklich verinnerlichen. Das müssen wir mal zu unserem Herzen sprechen und auf uns wirken lassen. Gott ist es das Wichtigste, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben. Mich begeistert es. Gott möchte von dir geliebt werden. Er möchte von mir geliebt werden. Er möchte in einer Beziehung mit ihm sein. Und so steht Beziehung immer über Gesetz. Und das findest du in keiner anderen Religion, in keinem anderen Glauben. Gott ist es das Wichtigste, dass wir ihn lieben und in Beziehung mit ihm sind. Und weil Gott diese Liebe so wichtig ist, hat er uns auch einen freien Willen gegeben oder ist der freie Willen des Menschen unerlässlich? Weil manchmal habe ich gedacht, Gott hätte es sich einfacher machen können, er hätte Roboter nehmen können, die einfach immer das Richtige tun, hätte er sich viel Stress erspart. Aber er wollte den Menschen mit einem freien Willen, weil wirkliche Liebe nur auf Grundlage von freiem Willen möglich ist. Du kannst einen Mensch rein äußerlich zu allem zwingen, wenn der Druck groß genug ist, wenn der Schmerz groß genug ist, aber du kannst einen Menschen niemals zwingen, einen anderen von ganzem Herzen zu lieben. Und weil Gott diese Liebe von uns Menschen möchte und weil sie nur möglich ist, wenn wir das aus freiem Willen tun, ist das, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt, der mit dem freien Willen auch zusammenhängt. Gott wünscht sich, in der Herzensbeziehung mit uns Menschen zu leben. Und das ist nicht nur was für Frauen, sondern er wünscht sich, mit jedem Menschen in dieser Beziehung zu sein. Und Ingolf hat es letzte Woche so schön gesagt, wenn wir den Heiligen Geist immer besser kennenlernen wollen, dann müssen wir die Dinge ausräumen, die er nicht mag, und wir müssen uns für die Dinge interessieren, die er mag, weil dann ganz viel Gutes passiert. Und ich glaube, ähnlich ist es auch mit unserem Herzen. Wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben wollen, dann müssen wir Dinge aus unserem Herzen ausräumen, die diese Beziehung zu Gott einfach hindern oder die unser Herz vielleicht auch mehr einnehmen wie er. Und diese Woche ist mir das nochmal so bewusst geworden, wir tragen Verantwortung für unser Herz. Es ist total wichtig, diese Verantwortung auch zu übernehmen. Das kann kein anderer für uns tun. Und ich glaube wirklich, dass einer der besten Ratschläge ist, uns niemals ein verletztes Herz zu behalten. Großzügig zu sein im Vergeben. Weil alles andere wird uns blockieren, alles andere wird jede Vorwärtsbewegung hemmen, wird uns dazu bringen, rückwärtsgewandt zu leben. Ich habe letztes Mal ein schönes Bild gesehen, da hat jemand in den Rückspiegel geschaut und dann stand da, don't look back, you are not going that way. Also blick nicht zurück, das ist nicht der Weg, den du gehst. Ja? Und ich fand es so ein tolles Bild eigentlich, ja, wenn wir nicht vergeben, wenn wir nicht loslassen, wenn wir verletzt bleiben, wenn wir verbittert sind, dann leben wir permanent rückwärtsgewandt. Aber das ist gar nicht der Weg, die Richtung, in die wir unterwegs sind oder unterwegs sein sollen. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir ständig nach hinten gucken, wenn wir stolpern im Vorwärtsgehen. Ja? Sondern dieses Loslassen, zulassen, dass Gott uns vergibt und dass wir anderen vergeben, die an uns schuldig geworden sind, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir tragen Verantwortung für unser Herz und es ist wichtig, diese Verantwortung auch zu übernehmen. Die Bibel sagt uns in Sprüche 4, Vers 23, dass wir vor allem und mehr als alles unser Herz behüten sollen, weil aus unserem Herz das Leben entspringt. Und so, wenn wir schlechte Entscheidungen, mangelnde Weisheit, Stolz, Verbitterungen, verletztes Herz, Unversöhnlichkeit, alles so Dinge mit uns rumtragen und unser Herz permanent damit füllen, dann können wir gar nicht so richtig unser Herz öffnen und Gott von ganzem Herzen lieben, weil da so viele andere Dinge noch Raum einnehmen, die da eigentlich gar nicht sein sollten. Und wenn es da Dinge gibt, die uns blockieren, dann dürfen wir sie Jesus bringen. Wir dürfen sie ans Kreuz bringen, wir dürfen sie loslassen, wir dürfen wissen, dass unsere Schuld vergeben ist und dass auch wir fähig sind, einander zu vergeben. Und im Psalm 51, da sagt der Psalmschreiber, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen aufrichtigen Geist. Und ich finde es gut, wenn wir das immer wieder beten, Gott, schaffe in mir ein reines Herz. Und da, wo Dinge sind, die dir nicht gefallen und die dich nicht ehren, ich will die ausräumen, ich will die loslassen. Wie hat es jemand gesagt, um losgelassen zu sein? Ja? Loslassen, um losgelassen zu sein. Ich glaube, wir müssen den Wert von unserem Herz verstehen, täglich Verantwortung dafür übernehmen, es zu bewahren. weil es ganz wichtig ist, wenn wir eine erfolgreiche Beziehung mit Jesus führen wollen. Eine Beziehung, nach der er sich sehnt und eine Beziehung, zu der wir als Menschen hingeschaffen sind, Gott zu lieben mit ganzem Herzen. So, ihr sollt Gott von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit aller Kraft. Je nachdem, was für eine Übersetzung man wählt, steht da manchmal auch Seele oder Willen. Ich habe jetzt mal hier die mit der Hingabe gewählt, weil ich das so schön finde. Gott fordert nichts von uns, was er nicht selbst bereit war zu geben. Ja? Gott fordert nichts von uns, was er nicht selbst bereit war zu geben. In Epheser 5, Vers 2 heißt, euer ganzes Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Denkt daran, wie Christus uns geliebt hat und sein Leben für uns hingegeben hat, als eine Opfergabe, an der Gott gefallen hat. Der Vers erwähnt so beiläufig, dass es auch Opfer gibt, an denen Gott keinen Gefallen hat. Ist ja auch spannend, ne? Und ich meine, das bezieht sich eben genau auf die Thematik des Gespräches auch mit Jesus. Nämlich, dass Opfer gebracht werden, die vielleicht nach außen hin nett aussehen, die vom Herzen aber losgelöst sind. Und dann sind sie, wie wenn du sie nicht gebracht hättest. Sie sind nutzlos. Und dass es darum geht, Gott Opfer zu bringen, die er möchte, an denen er sich freut, die ihm gefallen und nicht irgendetwas rein Äußerliches, was gar nichts wirklich mit uns zu tun hat. Gott fordert etwas von uns, was er selbst bereit war zu geben. Er hat sein eigenes Leben für uns hingegeben, aus Liebe. Er hat sein Leben gegeben, damit dieser Weg frei wird zum Gott als Vater, damit die Trennung zu ihm aufgehoben ist, dass Vergebung unserer Sünde und Schuld geschehen kann, dass wir in Freiheit kommen können. Ich habe mal nachgeschaut, was man denn unter Hingabe versteht, und da habe ich Folgendes gefunden. Unter Hingabe versteht man den von rückhaltsloser innerer Beteiligung geprägten Einsatz eines Menschen für eine Angelegenheit oder eine Person, die für den Betreffenden von höchstem persönlichen Wert ist. Sehr spannend. Und dann geht's weiter. Hingabe ist dem Engagement, der Anstrengung, dem Eifer und der Leidenschaft verwandt. Ja, also wenn ich mich Gott hingebe, wenn ich Gott mit meiner Hingabe lieben soll, dann hat es was mit meiner Leidenschaft zu tun, etwas, von dem ich begeistert bin. Ihre Bewegung ist jedoch nicht ein aktives Drängen, sondern ein Zuwenden, ein sich öffnen und empfangen. Und deswegen hat mir auch dieses Bild dieser geöffneten Hand so gut gefallen. So, ich wende mich dir zu, ich lasse los, ich öffne mich, ich strecke mich aus, ich gebe mich dir hin. Eine Körperhaltung, die etwas ausdrückt, was im Inneren eigentlich vorhanden sein soll. Ihr sollt Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Wie ich das so gelesen habe, habe ich darüber nachgedacht, dass Gott vor allem das mit eurem Verstand wahrscheinlich für die Deutschen geschrieben hat. Dass die sich auch wiederfinden können. Wir sollen Gott lieben mit unserem ganzen Verstand, mit unserer Denkfähigkeit, mit unserem Intellekt. Wir sollen Gott mit ganzem Verstand lieben. Nichts Glaube und Intellekt schließen sich aus oder wenn ich glaube, muss ich meinen Verstand an der Garderobe abgeben. Nein, da heißt, wir sollen mit ganzem Verstand Gott lieben. Johannes Justus, unser Präses, hat mal spaßig gesagt, lehre sie vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu werden. Das ist richtig gut. Lerne sie vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu werden. Das hat mir gut gefallen. Glaube ist nicht nur was für einfache Menschen. Glaube ist auch etwas für Wissenschaftler, für Akademiker, für Professoren. Denken zu können ist eine menschliche Eigenschaft. Denken bedeutet, durch die Aktivität unseres Verstandes zu Aussagen, Gedanken und Schlussfolgerungen gelangen zu können. Und Gott möchte, dass wir ihn auch lieben mit unserem Denken, mit unserem Intellekt, mit dem, wie wir Dinge kombinieren, mit unserem ganzen Verstand. Und wenn Gott dich begabt hat mit einem hellen und wachen Verstand, dann gebrauch ihn, dann setz ihn ein, um Gottes Reich nach vorne zu bringen. Als ich da so drüber nachgedacht habe, ist mir eingefallen, dass einer meiner Bibelschulkollegen, der Jens Martin Rauen, der hat Church Tools entwickelt. Der hat vor seinem Theologiestudium noch ein irgendwas mit PC und Computer studiert und er hat irgendwann gemerkt, Mensch, eigentlich fehlt so ein Programm, mit dem man Gemeinde wirklich richtig gut verwalten kann, wo alle Elemente, Dienste, Gottesdienste, Listen irgendwie. Und dann hat er sich hingesetzt und hat seinen Verstand gebraucht, um Church Tools zu entwickeln. Und das ist auch unser Gemeindeverwaltungsprogramm heute. Das wird mittlerweile deutschlandweit von Kirchen über den BFP raus genutzt, sogar von Vereinen. Und mittlerweile haben sie sogar, das ist nicht nur noch, also über Deutschland hinaus. Und das entwickelt sich ganz großartig. Und ich muss sagen, wow, neben dem war ich gesessen. Gott hat seinen Verstand gebraucht, um was zu entwickeln fürs Reich Gottes, was total hilfreich und dienlich ist. So, wenn du einen wahren, hellen Verstand hast, wenn du was kannst, was andere nicht können, das ist doch super. Dann setz es ein zum Wohl für deine Familie, für deine Stadt, für deine Gemeinde, für das Reich Gottes, von mir aus für die ganze Welt. Nutz das, was Gott dir gegeben hat. Die Gaben Gottes sind uns zum Benutzen gegeben. Nicht zum Verstecken, nicht zum Kleinhalten, zum Benutzen und zum Gebrauchen. So, und wenn du Verstand hast, dann setz ihn ein. Setz ihn ein. Letztes Wochenende habe ich auf der Freizeit dann einem Mann prophetisch gedient und dann habe ich ihm ein paar Sachen gesagt und dann kam mir immer wieder dieses Wort Geschäftsidee. Der hat eine Geschäftsidee und dann war ich ein bisschen, dann habe ich gesagt, du, ich habe den Eindruck, ich habe immer wieder das Wort für dich, Geschäftsidee. Ich habe den Eindruck, du hast da irgendwas, was gut ist, wenn du das umsetzen würdest, wenn du das nach vorne bringen würdest. Hat ein ganz positives Gefühl dabei, da wird was passieren. Und dann guckt er mich mit ganz großen Augen an und sagt, oh, das ist interessant. War ich ganz erleichtert. Und dann sagt er, ja, ich habe tatsächlich viele Ideen, ich arbeite in der Computerbranche, aber es gibt eine Sache, die habe ich wirklich schon fast fertig entwickelt und habe das eigentlich wieder zurückgehalten, weil ich so mir nicht sicher war, aber wenn du das jetzt so sagst, denke ich darüber wirklich nochmal nach. Dann habe ich ihm gesagt, wenn es so weit kommt, dass das Ding auf den Markt kommt, dann soll er mir eine Karte schreiben. Wisst ihr, was ich meine? Das ist gut, wenn jemand eine Geschäftsidee hat, wenn jemand was kann, setz es ein, gebrauch's zum Nutzen und zum Segen für Menschen. Mich faszinieren auch manche Bibellehrer. Es gibt ja wirklich Leute, zum Beispiel der Matthias C. Wolf aus der Elim in Hamburg ist für mich so einer. Das ist einfach ein hochintellektueller, belesener Mann, der zieht Schlüsse und kombiniert Dinge miteinander, da käme ich nicht im Traum drauf. Dem hörst du zu und denkst, wo nimmt der das her? Keine Ahnung. Es gibt Leute, die haben einen hellen Verstand, das übersteigt das Normale. Und es ist begeisternd, solche Leute zuzuhören, wie sie Dinge miteinander verbinden. Mich beeindruckt das ganz arg. So, wenn Gott dich mit Verstand gesegnet hat, dann setz ihn ein, gebrauch ihn und nutze es, dass Gottes Reich wächst und dass Gott geehrt wird. Damit lieben wir Gott auch, indem wir das, was wir haben, was Gott uns anvertraut hat, einsetzen. Sicher nicht den einzigen Weg, wie wir Gott mit unserem Verstand lieben können, aber einer, der mir eingefallen ist. Das einzigste Mal, oder ihr kennt bestimmt dieses Gleichnis von den anvertrauten Talenten im Matthäus-Evangelium. Da geht es ja darum, dass der Verwalter seinen Angestellten Geld gibt und sagt, sie sollen gut damit haushalten. Und als er dann ein Jahr später oder eine ganze Zeit später zurückkommt, fragt er die Einzelnen, was sie damit gemacht haben. Und einer, der hat es verdoppelt, ein anderer hat es verdreifacht, ein anderer hat genau das, was er am Anfang gekriegt hat. Und alle werden gelobt und alle werden über mehr gesetzt. Der Einzige, der wirklich geschimpft wird, und geschimpft ist noch positiv, ist der, der sein Talent vergraben hat und der es nicht genutzt hat. Aus Angst, es könnte vielleicht irgendwie einen Verlust geben und am Schluss steht damit noch weniger da. Und für mich ist das so aussagekräftig. Wir sollen das, was wir haben, gebrauchen und benutzen. Wir sollen das nicht zurückhalten und vergraben, aus welchen Ängsten auch immer, sondern wir sollen es einsetzen. Und vielleicht gilt es genau dir heute Morgen. Ich habe ein Bild mitgebracht. Ich habe das dreimal aus der Präsentation rausgenommen und jedes Mal kam mir der Impuls füg's wieder ein. Also habe ich es Robert heute Morgen noch ganz früh geschickt. Das hat Jean Bolz vor ein paar Wochen gepostet. Das ist das Kabuff, in dem Jeff Bezos, nehme ich an, heißt der, der Gründer von Amazon in seinen Anfangsjahren. Und ich fand es einfach so spannend, da ist einer der erfolgreichsten und wohlverdiensten Menschen auf der Welt, der in seinen Anfangsjahren in so einem kleinen Raum angefangen hat und mehrmals aufgeben wollte, weil er gedacht hat, dass seine Gabe und das, was er sich, die Vision, die er hat, dass die nicht zum Ziel kommen wird. Und irgendwie fand ich dann den Post so schön, den Jean Bolz gemacht hat, so, wenn du mal wieder kurz davor bist aufzugeben, dann möchte ich dir mit diesem Bild sagen, gib nicht auf, sondern bleib dran an dem, was Gott dir vielleicht als Vision gegeben hat, an dem, was Gott dir an Begabung gegeben hat, weil deine Zeit kommen wird. Und als ich so gebetet habe für den Gottesdienst, dann war wirklich so der Eindruck, dass heute jemand da ist und du hast eine Sache 2-3 Mal probiert und das hat nicht geklappt, die Tür ist immer wieder zugegangen. Und ich habe den Eindruck, dass das war, weil die Zeit noch nicht reif war. Und dass jetzt diese Zeit aber gekommen ist und dass Gott dir Mut machen möchte, diese Tür nochmal aufzutun, auch wenn es dich viel kostet, weil Gott das segnen möchte, dass du dran geblieben bist und weil jetzt einfach der Zeitpunkt Gottes da ist. Und ich möchte da einfach Mut machen und vielleicht denkst du ab und zu mal an dieses Bild. Man mag jetzt von Amazon denken, was man will, ob das gut ist oder schlecht ist, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir um einen Mann, der eine Idee und eine Vision hatte und der dran geblieben ist und der heute etwas geleistet hat, mit dem wir alle auch zu tun haben. In 1. Petrus 4, Vers 10 heißt, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die Gott ihm gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Nutze, was Gott dir gegeben hat. Ihr sollt Gott von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Das ist eigentlich ja fast selbsterklärend, gell? Mit unserem Einsatz, mit unserem tatkräftigen, mit anpacken, sich einbringen. Und eine, die Gott von ganzem Herzen liebt und mit ihrer ganzen Kraft, ist meine Mama. Und meine Mama ist mir darin so ein Vorbild, weil ich gesehen habe, wie oft sie an ihre körperlichen und kräftemäßigen Grenzen gegangen ist, um Gott und Menschen zu lieben. Kein Weg zu weit, keine Anstrengung zu viel. Wo ich manchmal gedacht habe, boah, wie macht man das? Ja? Und das begeistert mich, wenn Menschen sich so mit allem, was sie haben, einsetzen. Das erste und wichtigste Gebot ist, Gott zu lieben. Mit was? Lass uns das nochmal zusammenlesen. Können wir nochmal auf die... Ah, da steht es ja, genau. Lass uns das mal zusammenlesen. Ihr sollt Gott von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Zwei Gebote, die alle anderen Gebote zusammenfassen. Gott lieben und Menschen lieben. Das ist doch super. Zwei Gebote, die über den 613 Sachen standen. Du sollst Gott lieben und du sollst Menschen lieben. Und eigentlich ist da ja sogar noch ein drittes mit drin, nämlich die Selbstliebe. Gell? Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Das wäre vielleicht nochmal ein ganz eigener Themenkomplex, die Selbstliebe. Aber da ist schon was dran, dass man ja so im Sprachgebrauch sagt, man ist sich selbst oft der Nächste, genau. Und wir lieben uns schon. Wir mögen ganz gern, dass es uns gut geht und dass wir Dinge haben, an denen wir uns freuen. So. Und von daher, wie toll, dieses, wir sollen den anderen lieben wie uns selbst. Das ist schon eine Hausnummer, das ist schon ein Anspruch, der da auch an uns gestellt wird. Und ich versuche mir das immer auch ein bisschen so vor Augen zu führen, so das, was du selbst nicht willst, dass dir ein anderer tut, tu es ihm auch nicht. Und das, worüber du dich selbst freust, sei großzügig damit, auch andere damit zu beschenken. Und das ist ja auch biblisch. Ich glaube, wenn wir in die Richtung unterwegs sind, dann ist das ganz gut. Zwei Gebote, die alle Gebote zusammenfassen. Gott lieben und Menschen lieben. Und der Schriftgelehrte, der diese Frage an Jesus gestellt hat, wiederholt ja letztendlich genau nochmal das, was Jesus gesagt hat. Er sagt, richtig, Lehrer, das ist wahr. Es gibt nur einen Gott und keinen anderen außer ihm. ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und auch seinen Mitmenschen so zu lieben wie sich selbst, das ist viel mehr wert als alle Brandopfer und übrigen Opfer, die wir ihm bringen. Gott lieben und Menschen lieben, das ist mehr wert als alles andere. Es ist mehr wert als alle übrigen Opfer, die gebracht werden können. Und ich glaube, davon sollen wir unsere Gedanken, unsere Entscheidungen und unsere täglichen Handlungen abhängig machen. Unser Herz immer wieder überprüfen. Ja, liebe ich Gott mit ganzem Herzen? Liebe ich Gott mit meinem Verstand, mit meiner Hingabe, mit meiner Kraft? Liebe ich meinen Nächsten wie mich selbst? Und mich da immer auch wieder reflektieren und neu herausfordern lassen. Wir sollen uns leiden lassen in dem, wie wir leben, von diesem Gott, dessen Motivation die Liebe selbst ist, der der Ursprung aller Liebe ist. Eine Liebe, die gibt bis in den Tod. Eine Liebe, die trägt auch durch schwierige und herausfordernde Zeiten unseres Lebens. Und eine Liebe, die zu den Schwachen hält, weil er die Liebe selbst ist. Amen.